Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Tilo Jan.
Es ist Montag und wir gehen erstmal vom Tempo runter. Denn Tempolimits können das Klima verändern, ja, zu einem besseren. Wenn wir auf Autobahnen zum Beispiel nur noch 130 oder sogar nur noch 120 Stundenkilometer fahren dürften. So will es zumindest die Deutsche Umwelthilfe und eine Arbeitsgruppe der Bundesregierung. Und diese Tempolimits bringen laut Werner Eckert, ARD-Umweltexperte, tatsächlich viel.
Jeder Kilometer, der langsamer gefahren wird, schlägt voll zu Buche. Denn bei der Spritberechnung ist eine quadratische Formel in der Geschwindigkeit drin. Das heißt, es geht richtig zur Sache, je schneller man fährt.
Wir rechnen das heute für euch aus. Wie viel CO2 lässt sich durch Tempolimits noch einsparen, das ist ein Thema. Und klar, wir sprechen heute über das, was Theresa May jetzt vorhat. Plan B war versprochen, das Unterhaus in London sollte doch noch von dem geregelten Austritt aus der EU überzeugt werden. Dazu will sie Gespräche mit der nordirischen Partei DUP und dann auch noch mit der EU führen.
So I will be talking further this week to colleagues including in the DUP to consider how we might meet our obligations to the people of Northern Ireland and Ireland in a way that can command the greatest possible support in the House. And I will then take the conclusions of those discussions back to the EU.
Sie will also nachverhandeln, will sie auch beim Austrittstermin bleiben und bei einem möglichen Hard Brexit? Auch das heute unser Thema. Und ja, vielleicht hattet ihr heute ja einen total harten Montag, weil müde, weil Vollmond, im Speziellen auch noch rot, wegen der Mondfinsternis Blutmond. Und das Klischee hält sich hartnäckig, bei Vollmond schlafen wir schlecht. Was an diesem Phänomen dran ist, auch das klären wir in diesem Podcast. Schön, dass ihr mit dabei seid.
Deutschlandfunk Nova.
Heute in 67 Tagen will Großbritannien aus der EU austreten. Wie das ablaufen soll, ist aber noch immer nicht ganz klar. Letzte Woche hatte das britische Parlament ja den Brexit-Deal zwischen der Regierung und der EU abgeschmettert. Aber Premierministerin May hatte ja angekündigt, nee, ich habe da noch was, ich lege euch einen Plan B vor. Das hat sie auch mehr oder weniger heute gemacht. Susanne de los Santos, unsere Nachrichtenredaktion, jetzt bei mir. Wie sieht denn dieser Plan B aus?
Ja, so eigentlich ist dieser Plan B eher ein Plan A, muss man sagen. May hat im britischen Unterhaus klargemacht, dass sie keine Alternative zu ihrem ausgehandelten Brexit-Vertrag mit der EU sieht. Und deshalb hat sie in ihrer Rede im Wesentlichen darauf bestanden, dass der Vertrag so akzeptiert wird. Beim größten Streitpunkt sieht May aber vielleicht doch noch Spielraum, und zwar wie man zwischen Nordirland und dem EU-Mitglied Irland eine harte Grenze verhindern kann. Darüber will sie noch mal reden.
Wie konkret geht's da jetzt weiter?
Herr May hat angekündigt, dass sie sich nochmal mit Vertretern der EU zusammensetzen und verhandeln will. Vorher will sie sich aber auch nochmal mit Politikern der Regierung und der Opposition treffen, um über eine Lösung zu reden. Viel Zeit bleibt dafür aber natürlich nicht mehr. Am 29. Januar, dann soll das britische Parlament ja nochmal über den Brexit-Vertrag abstimmen.
Okay, also May will den Vertrag irgendwie durchdrücken, den sie da hat. Aber jetzt mal angenommen, das klappt nicht. Das britische Parlament sagt Nein dazu. Wie steht May denn zu anderen Szenarien, zum Beispiel den Brexit zu verschieben?
Da bleibt May klar bei ihrer bisherigen Haltung. Sie ist dagegen, den Brexit-Termin, also den 29. März, zu verschieben. Denn das würde so gegen den Geist des Referendums verstoßen, sagt May.
In der EU gab es auch immer wieder Stimmen, die ein zweites Brexit-Referendum gefordert haben. Wie sieht es damit aus?
Also quer durch alle Parteien im britischen Parlament gibt es Politiker, die für so ein zweites Referendum sind. Auch viele EU-Länder, unter anderem Deutschland. Aber auch da hat sich May immer wieder dagegen ausgesprochen und eben auch heute wieder. Und man muss aber auch sagen, die Zeit wäre einfach zu kurz. Zumindest, wenn man das vor dem 29. März noch über die Bühne bringen wollte. Experten schätzen, 5 Monate Vorlauf wären schon nötig.
Jetzt mal angenommen, sie bekommt ihren Plan nicht durchs britische Parlament und zieht dann nicht die Notbremse. Dann bleibt ja eigentlich nur der harte Brexit, oder?
Ja, so ein chaotischer Austritt wäre dann wirklich die letzte Variante und für alle Beteiligten hart. Beziehungen aus 45 Jahren EU-Mitgliedschaft, die würden auf einen Schlag gekappt. Sollte es soweit kommen, dann könnten die Briten nur noch notdürftige Vereinbarungen treffen. Aber klar ist, für Wirtschaft, Arbeitnehmer und Bürger würde das alles viel Unsicherheit mit sich bringen.
Premierministerin Theresa May will im Wesentlichen, dass der Brexit-Vertrag so bleibt, wie er eben ist. Verhandeln mit der EU und Opposition will sie aber trotzdem noch einmal ein bisschen. Die Informationen dazu kamen aus unserer Nachrichtenredaktion von Susanne de los Santos.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Tempolimit auf deutschen Autobahnen ist gegen jeden Menschenverstand. So hat es unser Verkehrsminister Andreas Scheuer der deutschen Presseagentur am Wochenende gesagt. Das Tempolimit von 130 Stundenkilometern hat die Arbeitsgruppe Klimaschutz im Verkehr ins Gespräch gebracht. Da sind Vertreter drin aus der IG Metall, vom ADAC und von Umweltverbänden wie zum Beispiel dem BUND. Und diese Arbeitsgruppe, die soll Ideen für mehr Klimaschutz und Luftreinheit erarbeiten, so steht es zumindest im Koalitionsvertrag von SPD und Union. Union, Klammer auf, das auch die Partei CSU von Andreas Scheuer, Klammer zu. So viel dazu. Die Umwelthilfe, die Deutsche, die geht noch ein bisschen weiter. Sie fordert ein Limit von 120 Stundenkilometern auf den Autobahnen. Was es generell bringen kann für ein besseres Klima, darüber habe ich heute mit Werner Eckert aus der ARD-Umweltredaktion gesprochen. Ich wollte von ihm wissen, ob ein Unterschied von 10 km/h, also 130 zu 120, überhaupt so klimafreundlich ins Gewicht fällt.
Naja, wenn man auf die Zahlen des Umweltbundesamtes guckt, dann würde das ungefähr den Klimaeffekt verdoppeln. Der wird für den gesamten Verkehr, also jetzt geht es um alle Pkw-Emissionen, so je nachdem 1,1 bis 1,6% angenommen bei 130 und 2,1 bis 2,9% bei 120. Das heißt, jeder Kilometer, der langsamer gefahren wird, schlägt voll zu Buche, denn bei der Spritberechnung ist eine quadratische Formel in der Geschwindigkeit drin. Das heißt, es geht richtig zur Sache, je schneller man fährt.
Wie viel klimaschädliches CO2, bringen wir das nochmal auf den Punkt, würde denn bei einem 120er-Limit eingespart werden können?
Also beim 120er-Limit würde man etwa 19% weniger CO2 haben als bei 130.
Wäre das denn dann ein wichtiger Baustein im Kampf gegen die Klimaerwärmung?
Das hängt immer davon ab, wie man das sieht. Nichts für sich alleine genommen ist ein so irrsinniger Baustein gegen die Klimaerwärmung. Die Summe der vielen Teile macht es eigentlich aus. Ich sagte schon, wenn man die geschätzten Zahlen gibt, es gibt ja keine echten Messungen, dann würde so ein Tempolimit zwischen, jetzt sage ich es ganz grob, 1 und 3% der Pkw-Emissionen runterbringen. Das ist nicht super viel. Aber irgendwo muss man anfangen und beim Verkehr hat man bislang nicht angefangen. Faktisch steigen die Emissionen beim Verkehr, nämlich sie sinken nicht.
Warum ist es denn so heilig, dort vom Tempolimit zu sprechen, beziehungsweise das auf deutschen Autobahnen überhaupt in Erwägung zu ziehen?
Nun, weil Deutschland das noch nie kannte. Punktum. Alle anderen haben Tempolimits, Deutschland nicht. Und der Autofahrer ist das einfach nicht gewohnt, sich beschränken zu lassen. Es gibt nach wie vor viele Strecken, die frei sind. Also es wird ja immer wieder auch kolportiert. Es sei ja ohnehin fast überall ein Tempolimit. Gibt ja kaum noch freie Fahrt für freie Bürger. Tatsächlich, je nachdem, wie man das rechnet, sind es aber so 60-70% der Autobahnstrecken, die nicht limitiert sind im Geschwindigkeitsbereich. Und das betrachten viele Menschen einfach als ein Bürgerrecht.
Das heißt aber, wenn ich dich richtig verstehe, im Großen und Ganzen CO2-Fußabdruck bringen Fahrverbote dann deutlich mehr als Tempolimits?
Oh ja, also das ist so, wenn man die Zahl der gefahrenen Kilometer reduzieren könnte, dann hat man viel mehr davon als Tempolimits. Das ist absolut richtig. Deswegen sagen ja auch Befürworter von Tempolimits, es sollten eben eher drastische Eingriffe sein, weil dann erstens der Effekt deutlicher ist. Zweitens, weil dann auch die Wahrscheinlichkeit höher ist, dass Menschen umsteigen. Also wenn ich dem Autofahrer keine 130 zugestehe, sondern zum Beispiel nur 100 auf der Autobahn, mal als gesetzte Zahl, dann würden sehr viel mehr den schnelleren Zug wählen wollen. Und damit hat man dann zusätzliche CO2-Minderungseffekte. Das ist ja in diesen Berechnungen bislang nicht drin, dass man eben auch ein Ausweichen hat. Noch einen anderen Effekt zumindest genannt. Das ist, wenn es keine Höchstgeschwindigkeiten mehr gibt, können Autos auch anders ausgelegt werden. Sie könnten rein theoretisch zumindest leichter werden, weil weniger Sicherheit vorgehalten werden muss für Höchstgeschwindigkeiten. Und das würde den Spritverbrauch und damit CO2 nochmal senken. Also das sind alles Annahmen. Es gibt interessanterweise keine wirklich guten Studien zu diesem Thema. Das zeigt, da traut sich überhaupt niemand ran, nicht mal die Wissenschaft so richtig.
Ein Tempolimit soll das Klima besser machen. So sieht es zumindest die Arbeitsgruppe Klimaschutz im Verkehr der deutschen Bundesregierung und so sieht es auch die deutsche Umwelthilfe. Was weniger Tempo auf der Autobahn dann wirklich bringt, darüber habe ich mit Werner Eckert aus der ARD-Umweltredaktion gesprochen.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Quizfrage. Wer ist da neulich zu dieser Musik hier ins Büro getanzt? Alexandria Ocasio-Cortez vertritt den 14. Bezirk in New York, Politikerin, 29 Jahre alt, tanzt und ärgert damit konservative Politiker und Kommentatoren. Und Alexandria Ocasio-Cortez hat jetzt noch einen draufgesetzt. Sie hat im Netz Donkey Kong gespielt und damit ein Transgender-Projekt unterstützt. Pascal aus unserem Team hat sich es genauer angeschaut. Wo hat das alles stattgefunden?
Auf Twitch, wer das jetzt wiederum nicht kennt, das ist so eine Plattform, da streamst du einfach Gaming bis hin zu wirklich großen Turnieren im E-Sport.
Ist mir noch nicht so ganz klar, was das mit Transgender zu tun hat.
Ja, pass auf, jetzt wird es nämlich verschlungen. Es gibt einen YouTuber und E-Sport-Helden namens Harry Brewis, der ist bekannt im Netz als H-Bomber-Guy. So, und der hat Donkey Kong gespielt im Livestream, ein verlängertes Wochenende sogar lang. Also von Freitag bis Montag 58 Stunden lang, um eben Geld zu sammeln. Man kann da nämlich zugucken und kommentieren oder eben auch spenden. Und in dem Fall war das dann für das britische Projekt Mermaids. Das kümmert sich um Transgender im Kindesalter oder insgesamt um junge Menschen aus der LGBTQ-Community. Dieses Mermaids wiederum, das war so ein bisschen unter Beschuss geraten. Es hatten konservative Aktivisten gerade Stimmung gemacht dagegen.
Und Alexandria Ocasio-Cortez, hat da sofort mitgespielt oder wie?
Ja, erstmal hat sie nur auf Twitter Werbung gemacht für diese ganze Aktion und dann hat sie sich tatsächlich eingeklinkt und sozusagen angerufen im Livestream, hat dann auch selbst von der Nintendo-Konsole geschwärmt, vom Spiel Super Mario oder Pokémon Snap und so weiter.
Ich meine, es ist ja egal, wo man jetzt politisch steht, aber man muss festhalten, das ist schon ein genialer Schachzug, um da nah an die jungen Wähler ranzubekommen, oder?
Ja, kann man schon so sagen, vor allem da ja erst vor kurzem konservative Stimmen wiederum aufgekommen sind in den USA, die meinten, hey, Politik gerade von den US-Demokraten, die sollten sich nicht so wie junge Hipster benehmen, eher wie alte Leute. Und die hat eben nicht nur Theater gespielt, sondern Computer gespielt, ja, wo eben die jungen Wähler sind, in so Chaträumen, in Gamingräumen und so weiter. Und damit sogar dann auch noch Geld für Kinder in Nöten gesammelt, wie auf Twitter dann anerkannt wurde von vielen.
Wo wir auch sind, in diesen Räumen. Wie viel ist in diesem Stream an Spenden zusammengekommen?
$330.000.
Ja, oha. Transgender-Spenden, Gaming, die jüngste Abgeordnete im US-Kongress, Alexandria Ocasio-Cortez, die macht's vor, wie man eben mit einer etwas jüngeren Generation interagiert.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Die Sache klingt wie nach der dunklen Handlung eines Hollywood-Polit-Thrillers. Die Bundesregierung und mehrere andere europäische Regierungen werfen dem iranischen Geheimdienst vor, Anschläge auf oppositionelle Exil-Iraner geplant und zum Teil auch durchgeführt zu haben. Ein verhinderter Bombenanschlag auf eine Großdemo in Paris im vergangenen Jahr wird da zum Beispiel als solche Aktion gelistet. Das geht aus Recherchen von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung hervor. Die deutsche Bundesregierung hat als Reaktion auf die Vorwürfe der iranischen Fluglinie Mahan Air die Fluglizenz entzogen. Anfang Januar, das habt ihr vielleicht mitbekommen, gab es schon neue Sanktionen gegen den Iran. Alles also sehr drastisch. Warum geht der iranische Geheimdienst denn so stark eigentlich gegen oppositionelle Exil-Iraner vor? Klären wir das mal zusammen mit Guido Steinberg von der Stiftung Wissenschaft und Politik. Herr Steinberg, wie konkret sind denn die Vorwürfe gegen den iranischen Geheimdienst?
Die Vorwürfe gegen die Iraner, die sind sehr, sehr konkret. Der wichtigste Fall ist einer vom Juli 2018. Damals wurden nämlich verschiedene Iraner, iranische Agenten in Belgien und auch in Deutschland verhaftet, weil sie einen Anschlag auf ein Treffen von iranischen Oppositionellen geplant haben sollen. Diese iranischen Oppositionellen, das waren die sogenannten Volksmujahedin, und die haben eine große Tagung einmal im Jahr in Paris. Und da zwei der Agenten schon mit dem Sprengstoff angetroffen wurden, ist davon auszugehen, dass auch die Bundesregierung diese Vorwürfe für sehr konkret hält und ja, die aller Wahrscheinlichkeit nach auch mit einer Verurteilung enden werden.
Aus welchen Gründen, lassen Sie uns das nochmal klären, geht denn die iranische Führung so rigoros gegen oppositionelle Regimekritiker in der EU vor?
Ich denke, es gibt zwei wichtiger Entwicklungen der letzten Jahre. Also einmal die Aufkündigung des Atomabkommens durch die Amerikaner, durch Präsident Trump im Mai 2018, verbunden mit weiteren Sanktionen. Iran fühlt sich also verstärkt bedroht. Und dann gibt es eine zweite Entwicklung, nämlich zum ersten Mal seit mehreren Jahren wieder terroristische Anschläge auf iranischem Boden. Und die Iraner machen iranischer Organisationen, allerdings arabischer Herkunft aus dem Südwest-Iran, dafür verantwortlich. Wenn wir also von den Attentatsplänen hier in Europa hören, dann geht es einmal um die sogenannten Volksmujahedin in Frankreich und es geht andererseits um arabische Oppositionelle, vor allem in Dänemark und in den Niederlanden, die auch zum Ziel iranischer Aktionen in den letzten fast 4 Jahren wurden.
Welche Arten von Anschlägen sind denn momentan zu beobachten?
Es gibt nun 2 Arten von Anschlägen, die die Iraner verüben. Es sind einmal die, die vom gesamten Regime abgesegnet werden. Die werden im sogenannten Nationalen Sicherheitsrat besprochen. Und da sind die Militärs dabei, die Revolutionsgarden, der Geheimdienst, aber auch Vertreter der Regierung wie der Präsident Rouhani. Und es gibt dann Anschläge, bei denen man doch zweifeln muss, ob dieser Nationale Sicherheitsrat dahinter steht oder radikalere Elemente im Sicherheitsapparat. Und die gibt es vor allem an 2 Stellen. Einmal bei den sogenannten Revolutionsgarden. Das ist so eine Art politische Armee des Iran, die auch ihre geheimdienstlichen Gruppierungen haben. Und dann das Geheimdienstministerium. Mir sieht es hier ein wenig danach aus, bei Paris, aber auch in Dänemark, als ob da nicht mit der ganzen Professionalität des Sicherheitsapparates vorgegangen worden wäre. Und das heißt aus meiner Sicht, dass da die radikalen Elemente im Apparat vielleicht sogar versuchen, die Regierung Rouhani unter Druck zu setzen.
Jetzt gibt es ja schon von der EU Sanktionen gegen den Iran. Warum geht die deutsche Bundesregierung über diese Maßnahmen noch hinaus und streicht zum Beispiel Mahan Air komplett die Fluglizenz?
Ich denke, da gibt es mehrere Gründe für. Zum einen hat dieser Anschlagsversuch vom Juli 2018 auch eine deutsche Komponente. Einer der Beteiligten, und das ist ein iranischer Diplomat aus Österreich, der wurde in Deutschland verhaftet. Und das weist so ein bisschen darauf hin, dass die Iraner ganz wichtige Teile ihrer Geheimdienste, die für solche Aktivitäten verantwortlich sind, hier in Deutschland operieren lassen. Deutschland scheint da besonders betroffen zu sein. Und zweitens ist seit Monaten schon der amerikanische Druck auf die Deutschen gestiegen, die Flüge von Mahan Air zu beenden. Es ist durchaus möglich, dass die Bundesregierung hier auch ein Signal Richtung Washington schicken möchte. Was aber auf jeden Fall stimmt, ist, dass der sachliche Hintergrund korrekt ist. Die Iraner und da wahrscheinlich die radikaleren Elemente im Sicherheitsapparat, die intensivieren ihre Aktivitäten hier in Deutschland und in Europa.
Die iranische Regierung geht gegen Oppositionelle im Ausland vor, zum Teil mit sehr drastischen Maßnahmen und Anschlägen, wie Recherchen von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung herausgefunden haben. Die EU, die verhängt Sanktionen, die Bundesregierung setzt da noch was oben drauf. Erklärt hat uns das Guido Steinberg von der Stiftung Wissenschaft und Politik.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Gegen Massentierhaltung, für mehr Gerechtigkeit, mehr BAföG, gegen Tierversuche jeden Tag. Da können wir eine neue Petition unterschreiben. Es gibt da zig Möglichkeiten im Netz, zum Beispiel auf so Seiten wie change.org. Da haben Menschen Interesse dran. Das hat jetzt auch Facebook gemerkt und startet ab morgen einen Petitionsbereich, in dem amerikanische Nutzer Kampagnen gründen und nach Unterstützerinnen und Unterstützern suchen können. Community Actions, das ist der Begriff für die Petitionsecke bei Facebook. Das klingt nach Engagement, aber was ist es bitteschön für ein Engagement, eine Petition zu unterzeichnen? Digitalen Haken drunter zu setzen, vielleicht ein politischer Quickie? Sprechen wir drüber mit dem Politikwissenschaftler Marcel Solar. Grüß dich, Marcel.
Hallo.
Eine Kampagne zu unterzeichnen ist ja schnell erledigt. Sind Petitionen die gemütliche Form der politischen Teilhabe?
Ja, sind es. Also da muss man wirklich überlegen, inwiefern das ernsthafte politische Teilhabe ist, weil das einfach sehr, sehr schnell gemacht ist. Es ist eine Sache, wo man jetzt auch nicht lange sich mit Argumenten abwägen muss. Und dementsprechend ist das schon sehr einfach und man könnte fast sagen, zu einfach.
Jetzt gibt es change.org, es gibt auch den Petitionsausschuss des Deutschen Bundestags, jetzt auch noch Facebook, der Wunsch, gewisse Themen anzustoßen, der scheint ja aber trotzdem da zu sein. Ist die Petition deiner Meinung nach auch das richtige Instrument dafür?
Die Petition ist auf jeden Fall gut, um auf Themen aufmerksam zu machen, weil es eben so leicht ist, kann man damit auch relativ leicht eine große Welle vielleicht auch, auslösen. Es ist halt die Frage, ob das dann auch durch Medien oder auch durch andere aufgegriffen wird. Das heißt, das ist schon gut, um wirklich ja auch Leute zu sensibilisieren für ein Thema, aber um damit vielleicht einen großen Wandel anzustoßen oder wirklich eine politische Entscheidung zu erzwingen, ist es doch vielleicht ein bisschen zu unverbindlich.
Also du sagst, es wird nicht wirklich ernst genommen von der Politik. Immerhin gab es ja dieses positive Beispiel einer Petition gegen Löschung und Sperrung von Internetseiten. Daraus ist ja mehr oder weniger die Piratenpartei entstanden.
Ja, es ist natürlich auch die Frage, wo ist das Ganze angedockt? Also es wird dann ernst genommen, wenn zum Beispiel jetzt bei E-Petitionen im Bundestag eine gewisse Schwelle einfach überschritten ist, bestimmte Nutzerzahlen oder unterzeichnenden Zahlen da sind, dann muss man das auch behandeln, dann muss man auch im Bundestag eine Debatte dazu führen, nur ist das Ganze eben unverbindlich. Es muss dabei nichts rauskommen. Man kann auch sagen, okay, wir haben uns lange darüber unterhalten, danke, zur Kenntnis genommen und das war's. Das ist bei direktdemokratischen Verfahren zum Beispiel anders, wenn man wirklich eine Entscheidung erzwingen kann.
Welche anderen Formen würdest du denn da vorziehen? Oder gibt es da irgendwas, was du sagst, naja, das macht unsere Generation vielleicht auch und das hat mehr Schlagkraft?
Ja, unsere Generation tut sich da vielleicht manchmal ein bisschen schwer, wenn man sich dann zum Beispiel in so E-Petitionen oder so verheddert. Aber es gibt ja schon die Bereitschaft, sich auch auf den Weg zu machen. Ich glaube, es ist halt immer noch eine attraktive Art und Weise, sich zu beteiligen, bei Demonstrationen rauszugehen, einfach auch mit vielen Leuten auf die Straße. Wir können an Hambacher Forst denken. Das sind natürlich auch ganz andere Bilder, die da entstehen, also medial erzeugt. Aber es ist auch nochmal was anderes, auch für politische Verantwortungsträger zu sehen, oh Gott, da sind Hunderttausende vielleicht auf der Straße. Und das ist nach wie vor, glaube ich, ein Mittel, was auch für unsere Generation attraktiv ist.
Nur damit kann ich natürlich nicht sagen, stellt mehr Mülleimer im Stadtpark auf. Also wenn wir mal so auf kleinster Ebene nachdenken und ich mich irgendwie ärgere, weil da zu viel gegrillt wird im Stadtpark und es an Mülleimern fehlt, dann wäre es doch ein einfaches, einfach eine Petition zu starten und dann kümmert sich vielleicht irgendein Politiker darum.
Man muss auch nochmal vielleicht überlegen, was ist denn die Petition? Also das Grundrecht der Petition, also der Forderung, die man auch an eine politische Versammlung wie einen Landtag oder auch eine Kommune stellen kann, ist ja eigentlich auch ein persönliches Belang. Also man kommt vielleicht rechtlich nicht weiter und das ist so quasi der letzte Rettungsanker. Ich habe immer das Recht, mich an meine politischen Vertreter zu wenden und bei so kleinen Sachen findet man dann auch schnell mal eine Lösung oder eine Verwaltung kümmert sich dann und da kann es dann auch im ganz kleinen Erfolge erzielen. Bei diesen größeren Themen ist es dann schwer.
Und findest du diesen Service, den Facebook jetzt da anbieten möchte, denn sinnvoll?
Also es ist halt noch so ein zusätzliches Feature, aber also ich habe das Gefühl, man gibt sich dann so einen politischen Anstrich, wo aber dann auch gar nicht so viel vielleicht hintersteckt im Sinne von, wir wollen Bürger dazu ermutigen, sich politisch zu beteiligen. Das mag vielleicht bei dem einen oder anderen sein, aber ich finde das schon eher eine Marketingkampagne.
Facebook startet ab morgen einen neuen Service für ihre amerikanischen User. Es geht um mehr politische Teilhabe, inwieweit Petitionen was bewegen können und was es über unser Engagement aussagt, wenn wir schnell was unterschreiben oder für was sind. Darüber habe ich mit dem Politikwissenschaftler Marcel Solar gesprochen. Ganz lieben Dank fürs Gespräch, Marcel.
Ja, ciao, gerne.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Vielleicht ein bisschen Angeberwissen an diesem Blutmondmontag an dieser Stelle. Wir hatten ja heute Morgen gut sichtbar für die meisten diesen rot schimmernden Vollmond. Ausgelöst wird das Ganze natürlich von der totalen Mondfinsternis. Klar, Erde zwischen Sonne und Mond. Und die rote Farbe, die entsteht, weil rote Lichtstrahlen in der Erdatmosphäre gebrochen und Richtung Mond gelenkt werden. Sah schön aus. So, und bei Vollmond, und zwar nicht nur bei der Rotfärbung, gibt's ja auch noch ein anderes Phänomen. Schlechter Schlaf. Unruhig, mitten in der Nacht, aufwachen, wach werden und nicht weiter schlafen können. Deutschlandfunk Nova-Reporter Johannes Döbbelt hat mal überprüft, was an diesem anderen Phänomen dran ist.
Das mit den Werwölfen, die bei Vollmond ihr Unwesen treiben, geschenkt. Und dass bei Vollmond abgefülltes Wasser besonders gesund sein soll, auch nicht so richtig überzeugend. Aber vielleicht beeinflusst uns der Mond ja irgendwie subtiler. Die Esoterikwelt auf YouTube ist davon jedenfalls überzeugt.
Ich habe euch heute das Vollmond-Orakel mitgebracht.
Zu der Mondphase kann es sein, dass deine Emotionen, dass die dich übermannen.
Hier sind auch die Wände zum Universum, wenn man es so bezeichnen will, ganz, ganz dünn.
Und wenn du nicht spirituell erwacht bist, dann kann das wirklich sehr viel für dich sein.
Ihr müsst oder dürft auf Träume achten in dieser Zeit.
Während der Vollmondzeit, wenn man sich damit zu sehr beschäftigt, kann einen das zu sehr beeinflussen, speziell wenn man mondfüllig ist.
Die gefühlte Nummer 1 der Mondfühligkeitssymptome sind Schlafstörungen. Nach einer repräsentativen Umfrage glauben mehr als die Hälfte der deutschen Frauen und ungefähr ein Viertel der Männer, dass sich der Vollmond auf ihren Schlaf auswirkt.
Das ist schon eine sehr spannende Geschichte.
Das ist Lennart Knaack, Schlafmediziner und Schlafforscher.
Also es ist so, dass überraschend viele Patienten angeben, in der Zeit des Vollmondes schlechter zu schlafen. Das ist sehr, sehr unterschiedlich. Das sind auch Menschen, die schon unter chronischen Schlafstörungen leiden, aber auch Menschen, die eigentlich sonst eher schläfrig sind und eigentlich keine Probleme mit dem Schlaf haben. Also es ist schon ein interessantes Phänomen.
Dieses Phänomen wissenschaftlich zu belegen, ist schon schwieriger. Eine Studie aus der Schweiz hat 2013 tatsächlich einen Zusammenhang gefunden. In Vollmondnächten schliefen die untersuchten Menschen im Schnitt 20 Minuten weniger und die Länge des Tiefschlafs sank sogar noch deutlicher. Allerdings hatten die Forscher gerade mal Schlafdaten von 33 Menschen analysiert, keine besonders große Stichprobe. Danach gab es noch etliche weitere Studien zum Thema. Aus Deutschland, aus Kanada, aus Dänemark und nochmal aus der Schweiz. Diese Studien hatten deutlich mehr Teilnehmer und alle sagen, nein, es gibt keinen Zusammenhang. Der Mond hat nichts mit unserem Schlaf zu tun. Wie spreche ich Ihren Nachnamen aus? Dressler oder Dresler?
Dresler.
Dresler,
okay. Das ist selten, dass man danach fragt. Normalerweise gehen 95% aller Menschen davon aus, dass es Dressler sei, aber es ist Dresler.
Martin Dresler ist Neurowissenschaftler an der Uni Nijmegen und auch er hat untersucht, ob der Mond irgendwie beeinflusst, wie gut oder schlecht wir schlafen.
Ich glaube, wir haben somit die größte Studie gemacht. Wir haben uns über 1000 Probanden angeschaut mit über 2000 Nächten und wir können tatsächlich keinerlei Einfluss finden auf keine einzige Variable im Schlaf.
Aber woher kommt es dann, dass so viele Menschen denken, dass sie bei Vollmond schlechter schlafen? Dafür gibt es verschiedene Erklärungen. Nummer 1, unsere selektive Erinnerung.
Das heißt, jeder von uns schläft mal schlecht. Tatsächlich wacht jeder von uns auch mehrmals pro Nacht auf. Manchmal ist eine richtig schlechte Nacht dabei. Und wenn wir da aus dem Fenster schauen und sehen den Vollmond, dann bleibt das einfach im Gedächtnis haften. Und die vielen, vielen Male, wo wir schlecht schlafen und es ist kein Vollmond, das vergessen wir einfach sehr, sehr schnell wieder.
Mögliche Erklärung Nummer 2, das Licht des Mondes.
Der emittiert schon sehr viel Lux, also sehr eine starke Lichtstärke. Die kann tatsächlich auch über die geschlossenen Augenlider auf die Netzhaut fallen und kann unser schlaffördernes Hormon Melatonin, was durch Dunkelheit freigesetzt wird, in seiner Wirkung unterdrücken bzw. in seiner Quantität, in der Menge.
Für Menschen, die in Städten wohnen, ist das Mondlicht aber wohl weniger entscheidend. Schließlich ist es da ja nachts sowieso vergleichsweise hell. Stichwort Lichtverschmutzung.
Und dann gibt es natürlich auch psychologische Effekte, die dazu führen, dass man dann glaubt, schlecht zu schlafen und es ist wie eine self-fulfilling prophecy.
Dieser Effekt ist in Studien allerdings nicht nachgewiesen. Wer trotzdem schlecht schläft, der sollte sicherheitshalber die Vorhänge zuziehen oder eine Schlafmaske aufsetzen, nicht so viele Esoterik-Channel auf YouTube gucken und vor allem nicht so viel darüber nachdenken, wie voll der Mond denn jetzt gerade ist.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.